Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das sagt Gott zu Menschen, keine Angst, ich habe dich befreit, ich kenne deinen Namen, ich habe dich persönlich angesprochen, du gehörst zu mir, du bist keine Nummer, du hast einen Namen und ich kenne ihn. Ich finde, das ist eine wunderbare Zusage. Und der Text, der heute Grundlage der Predigt ist, ist sozusagen der Text, der dazugehört. Und wenn man genauer hinschaut, wird man merken, dass diese Texte das Ganze, der Zusammenhang, das noch prägnanter macht, noch deutlicher zeigt, worum es eigentlich hier geht. Jesaja 43, Vers 1 bis 7 lesen wir oder hören wir. Jetzt aber sagt der Herr, der dich ins Leben gerufen hat, Volk Israel, du Nachkommenschaft Jakobs. Fürchte dich nicht, ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der heilige Gott Israels, bin dein Retter. Ich gehe über Ägypten für dich als Lösegeld, den Sudan und Äthiopien noch dazu. Völker gebe ich für dich hin, ja die ganze Welt, weil du mir so viel wert bist und ich dich liebe. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Von dort, wo die Sonne aufgeht, hole ich dich zurück. Von dort, wo sie untergeht, bringe ich die Zerstreuten meines Volks zusammen. Zum Norden sage ich, gib sie heraus, und zum Süden halte sie nicht zurück. Zu den Enden der Erde sage ich, lasst meine Söhne und Töchter aus der Fremde heimkehren. Alle sollen zurückkehren, die ich zu meiner Ehre geschaffen und ins Leben gerufen, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Das ist das Wort Gottes in eine besondere Situation. In einer Situation in der Verbannung, der Hoffnungslosigkeit, der Perspektivlosigkeit, gar nicht so erbaulich in dieser Situation, es ist eher Verzweiflung da. Und die Menschen, die diese Worte hören, fragen, können wir dem glauben? Ist das nicht einfach nur ein schöner Text oder sagt Gott das wirklich? Und wenn er das sagt, was bedeutet es für mich? 70 Jahre waren sie in die Verbannung. Für 70 Jahre waren sie in die Verbannung geraten. Und das durch eigene Schuld. Sie hatten Gott misstraut, sich von ihm abgewandt. Seine Boten, die immer wieder gesagt hatten, kehrt um, haben sie gemobbt, ausgelacht, ignoriert und einige getötet. Und weil sie nicht auf Gott vertrauten, haben sie sich andere Götter gesucht. Sie haben sich die Mächtigen der Welt gesucht, Ägypten zum Beispiel, und haben mit ihnen paktiert. Der Pakt mit Ägypten war nichts wert, als sie nach Babel abgeführt worden, war das Makulatur. Nachdem sie jahrhundertelang weggehört haben, redet Gott wieder zu ihnen. Das Gericht, was er ihnen zugemutet hat, war eigentlich nur, dass er seine schützende Hand weggezogen hat und dass deswegen alle an sie herankamen. Und nun reicht er ihnen diese Hand und sagt, ich will wieder für euch da sein. Haben sie sich geändert? Haben diese 70 Jahre in der Verbannung dazu geführt, dass wirklich eine grundlegende Einsicht hat, die mehr als 2-3 Tage hält? Man fällt schnell in den alten Trott und das war auch dort wieder so. Aber Gott sagt, ich weiß das, ich fange trotzdem neu mit euch an. Meine Liebe zu euch ist stärker als das, was ihr immer wieder fabriziert. Und dafür stehen diese Worte. Das sind die Worte an das Volk Israel, was Gott erwählt hat. Und wenn man die Kirchengeschichte anguckt, zu der wir gehören, dann kann man feststellen, dass was im Alten Testament immer wieder passiert ist, immer wieder, dass man abgefallen ist vom Glauben, umkehren musste, ging in der Geschichte genauso. Da sind wir kein Deut besser. Auch wir brauchen immer wieder Neuanfang und Umkehr. Und dieses Wort ist eine Einladung zur Umkehr, zum Neuanfang. Vielleicht auch für dich. Vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du sagst, ich möchte neu anfangen. Ich habe viele Dinge vielleicht vor die Wand gefahren, versemmelt, ich hänge fest, ich komme nicht weiter. Ich möchte neu mit Gott anfangen. dann bist du hier genau richtig und diese Worte gelten dir. Hier geht es um das Volk Gottes des ersten Bundes und natürlich auch um das des Jesusbundes. Für beide Völker gilt, sie sind Gottes Volk. Und beide Völker haben das der Gnade Gottes zu verdanken. Es ist ein Geschenk, sie haben es nicht verdient. Israel gehörte zu den kleinsten aller Völkern und es war Gott ein Zeichen, dieses Volk, das von allen getreten wurde, das keiner richtig war und ernst genommen hat, zu erwählen und zu sagen, ihr gehört zu mir. Und es war klar, sie sollen ihm auch Ehre machen, sie sollen zeigen, dass sie zu Gott gehören, dass sie verstanden haben, Gott hat uns in Gnade angenommen und dann wollen wir auch diese Gnade leben, wir wollen ihn ehren. Gottes Volk durch Gottes Gnade und zu Gottes Ehre. Das möchte ich einmal vertiefen und der erste Punkt ist, erwählt sind sie. Ist Gott automatisch gegen die anderen Völker, weil er Israel erwählt hat? Nein, es ist ein Zeichen Gottes, auf wessen Seite er steht. Er steht auf der Seite derer, die unter Druck sind, die ausgebeutet werden, die in der Enge sind, die klein sind und die seine Hilfe brauchen. Das ist das Zeichen, das dahinter steht. Dazu gehört am Anfang der Geschichte Israels die Befreiung aus der Sklaverei. Und Gott musste sich schon mit Pharao ziemlich anlegen. Pharao hätte sie so ziehen lassen können, das wäre gut gewesen, aber nein, es musste erst richtig mit Gewalt und Druck passieren, bis er sie losließ. Und das ist bis heute oft genauso. Wenn Menschen aus der Sklaverei befreit werden, geht es eben nicht freiwillig, da braucht es Druck und leider manchmal auch Gewalt. Das Wort, was hier verwendet wird, hat einen anderen Klang. Wenn hier von Erlösung die Rede ist, man kann es auch so lesen, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Das ist die Luther-Version, die kennen die meisten. Das Wort, was hier für Erlösung steht, meint etwas anderes. Das sind Menschen, die sich bei ihren Krediten verkalkuliert haben, die irgendwann die Kredite nicht zurückzahlen konnten und in echte Not gerieten. Heute gibt es da verschiedene andere Wege und es ist gut für Leute, die ihre Kredite nicht mehr bedienen können, dass sie nicht in Schuldsklaverei kommen. Das war nämlich damals so. Wenn einer seinen Kredit nicht bedienen konnte, das war ein-, zweimal so, dann wurde er festgesetzt. Dann kam er in ein Sklavenverhältnis und dann wurde nicht nur ein bisschen abgezogen von seinem Lohn, er musste komplett seinen ganzen Lohn, den er als Sklave erhalten hätte, abdrücken, um den Gläubiger zu bedienen. Aus dieser Situation hat Gott sie befreit. Sie waren selber in diese Lage gekommen, nicht durch andere. Sie hatten einen Kredit genommen, konnten den nicht bedienen, haben sich verkalkuliert und das war das, was ihre Verantwortung war. Aber Gott sagt, ich bin der heilige Gott. Ich bin dein Retter. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, den Sudan und Äthiopien noch dazu. Das heißt, wenn man dann jemanden losgekauft hatte, musste man mit einem dicken Bündel Geld losgehen und dann denjenigen freikaufen. Und irgendwoher musste man ja das Geld haben und Gott sagt, um euch freizukaufen, verkaufe ich mal eben ein paar große Länder. Das ist ein Bild. Gott hat sie natürlich nicht verkauft, aber er zeigt, was er von diesen Ländern hält. Denn das waren reiche und hochmütige, stolze Länder. Die Ägypten hatten von ihren Verbündeten ordentlich kassiert und sie dann hängen gelassen und zugesehen, wie sie nach Babylon entführt wurden. Das ist sozusagen eine offene Rechnung. Und als die Israeliten das hörten, sagten sie, ja super, verkauft die. Diese arroganten Völker würde Gott für Israel hergeben. Meint er das wirklich so? Die Ausrichtung ist eine andere. Aber man muss eben sehen, Israel war durch eigene Schuld in diese Situation gekommen. Wir kennen das auch, durch eine bequeme Partnerschaft mit Russland müssen wir bezahlen. Immer noch und ganz schön gewaltig. An dieser Stelle ist das mit Israel natürlich eine andere Geschichte. Wir sagen heute, Religion und Staat sind getrennt und das ist gut so. In Israel war immer auch der Glaube, die Religion, das, was den Staat bestimmt hat. Und deswegen ist das hier noch einmal eine andere Sache, wie Gott auch vorgeht. Völker gebe ich für dich hin, ja die ganze Welt, weil du so mir so viel wert bist und ich dich liebe. Das ist der Schwerpunkt. Nicht, dass Gott andere Völker verkaufen wird, sondern dass er sagt, du bist mir viel wert. Du hast die letzten 70 Jahre das Gefühl gehabt, dass ich dich vergessen habe, aber du bist mir trotzdem so viel wert. Deswegen erwähle ich dich. Ich habe dich erwählt und deswegen stehe ich dazu. Deswegen passt die Übersetzung Befreiung für Erlösung sehr gut. Wir glauben, dass Jesus unser Erlöser ist, der uns freigekauft hat von der Macht der Sünde. Dafür hat er nicht andere Menschen oder Völker gebraucht, sondern er hat sein Leben hingegeben als Lösegeld für viele. Er hat uns erwählt. Dieser Begriff Erwählung ist eine Herausforderung. Es ist eigentlich interessant, dass er sehr sperrig ist. Immer wenn man daraus eine Theologie machen will, kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man mehr Fragen hat, die unbeantwortet sind als vorher. Und das ist immer ein schlechter Ausgangspunkt. Ich finde, Theologie sollte auch zu Antworten führen und trotzdem wird man immer nachher offene Fragen haben. Aber hier müssen wir an das Wort Erwählung einmal anders rangehen, aus einer anderen Perspektive. Erwählung ist ein Evangelium für die, die denken, sie sind vergessen, Gott will sie nicht. Sehen wir es einmal aus dieser Perspektive. Da hat ein Mensch Schuld auf sich geladen, moralisch, finanziell. Alles war zu viel, nicht zu schaffen. Er hat Angst vor der Zukunft, verurteilt sich selbst. Er hat seine Würde längst verloren. Er fühlt sich unwürdig. Dass ihn ein Mensch erwählt, nie im Leben. Dass Gott ihn erwählt, wie kann Gott nur? Ich bin doch ein solcher Versager. In diesen Ohren ist diese Botschaft, fürchte dich nicht, ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir, du bist erwählt, das Evangelium. Der wird nicht auftreten mit dicker Hose und behaupten, ich bin jetzt erwählt und ich mache euch fertig. Nein, das ist jemand, der eine Hand ergreift aus dem Sumpf und sagt, Gott, zieh mich aus diesem Dreck heraus. Und Gott sagt, ja, ich tue es. Er sagt, hab keine Angst, du hast eine Würde. Ich sehe dich in Liebe an, ich vergebe dir. In meinen Augen bist du wertvoll. Das heißt, die Erwählung gibt uns eine Würde zurück, eine Würde von Gott. Du bist keine namenlose Ameise in einem großen Ameisenhaufen. Du bist die Person, zu der Gott sagt, ich will dich, du bist mein. Ich stehe zu dir. Man kann das auch vereinnehmend hören. So, dass jetzt eine alte Schuldsklaverei gegen eine neue ausgetauscht wird. Dass man ein Knecht Gottes wird. Die Bibel versucht mit ganz vielen verschiedenen Wendungen im Alten und im Neuen Testament zu zeigen, dass wahre Freiheit nur dort möglich ist, wo ein Mensch in enger Bindung an Gott lebt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, der dich befreit hat. Wenn du bei mir bleibst, wird dein Leben gelingen. Und Jesus und Paulus und Petrus sagen das Gleiche. Wer bei Gott bleibt, wer bei Jesus bleibt, der hat das Leben. Paulus sagt an irgendeiner Stelle, werdet nicht wieder der Menschen Knechte. Das Ganze braucht eine Antwort. Die Erwählung gilt allen Menschen, aber es sind die Menschen, die Ja dazu sagen. Die sagen, es ist nicht nur ein schönes Wort Gottes, ein Angebot, ich sage Ja dazu. Dieser Sonntag hat im Kirchenjahr eine besondere Bedeutung. Es ist nämlich eine Erinnerung an die Taufe. Und ich finde, das passt sehr schön dazu. Die Taufe ist ja ein menschliches Ja, dass man sagt, ja Gott, ich lasse mir das gefallen. Ich glaube, dass du mich bei meinem Namen gerufen hast. Und deswegen besiegelt die Taufe den Herrschaftswechsel. Ich gehöre nicht mehr zu mir alleine, ich gehöre zu Gott. Ich bin sein Kind. Ich bin Sohn, ich bin Tochter Gottes, ich gehöre zur Familie Gottes. Und das verändert alles. Der Sinn meines Lebens ist nicht mehr, dass ich mich nach dem bewerten lasse, was ich leiste, sondern dass ich Gott liebe, dass ich ihn ehre. Und das wichtiger ist als alles andere im Leben. Das verändert alles. Wenn wir sagen, wir sollen Gott ehren, dann klingt das als ein zusätzlicher Punkt auf unserer To-Do-Liste, aber das ist es nicht, sondern wenn wir in dieser Beziehung leben, und das betrifft alle Lebensbereiche, das wird alle Lebensbereiche verändern, dann wird es uns gut tun. Wir werden in Freiheit leben können. Aber der nächste Punkt ist auch wichtig, bewahrt. Manche denken, dass die Taufe und die Entscheidung für Gott so eine Art Vollkaskoversicherung ist. Das heißt, Gott möchte eigentlich, dass wir ein müheloses Leben haben, einen ebenen Weg, behütete Kindheit, erfolgreicher Aufbau unserer Existenz, keine Widersache, keine Krankheiten, Glück in der Familie und in der Freundschaft. So, und nun hören wir, dass Gott uns bewahrt, aber das klingt etwas anders. Musstest du durch Wasser gehen, so bin ich bei dir. Also man muss durchs Wasser. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Die reißenden Ströme werden uns nicht erspart. Musst du durchs Feuer gehen, ich würde lieber draußen bleiben. So bleibst du unversehrt. Aber manchmal müssen wir durchs Feuer und so ist eben das Leben. Hier wird deutlich gemacht an zwei lebenswidrigen Elementen, was das bedeutet. Gott wird uns nicht pampern, er wird uns nicht vor allem schützen, was das Leben mit sich bringt. Dazu gehören Widerstände, es gehören Menschen dazu uns, die uns übel mitspielen, Krankheiten und Unfälle. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns dem herausstellen, dann wachsen wir daran. Manchmal würden wir gerne lieber etwas weniger wachsen, wenn man dann eine Krankheit vermeiden könnte. Aber so ist das Leben. Und wenn uns das passiert, heißt das nicht, dass Gott uns nicht mehr liebt. Und deswegen ist die Botschaft nicht, dass uns nichts passiert, sondern die Botschaft ist, egal in welcher Situation du bist, ich bin in dieser Situation bei dir. Ich schütze dich nicht vor den Situationen, aber ich schütze dich in den Situationen. Das heißt, wir werden manchmal Dinge überlegen, die ein Trauma bei uns heraus hinterlassen. Wer fast ertrunken ist, wird das mitnehmen. Und manchmal werden wir vom Leben ziemlich angekokelt werden und man kann sagen, ich bin eben nicht vor den Flammen beschützt werden. Aber was wir immer sagen können, dass Jesus in der Situation dabei ist. Jesus sagt das in seiner bekannt drastischen Art, so fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib, aber nicht die Seele töten können. Das wird passieren, das wird auch Christen passieren. Fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele ins ewige Verderben schicken kann. Oder anders formuliert, wenn ihr bei Jesus bleibt, wenn ihr in seiner Nähe bleibt, dann kann es passieren, dass man euch tötet um seines Namens willen, aber ihr seid trotzdem gerettet. So muss man das verstehen und dann merkt man, wie tiefgreifend die Zusage Gottes ist, dass sie eben nicht nur im Leben gilt, sondern auch im Tod. Hab keine Angst, ich bin bei dir, du bist nicht allein. So, bisher haben wir das immer so persönlich für uns gehört und das ist auch richtig, aber es hat auch eine andere Perspektive. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Von dort, wo die Sonne aufgeht, hole ich dich zurück. Von dort, wo sie untergeht, bringe ich die Zerstreuten meines Volkes zusammen. Zum Norden sage ich, gib sie heraus und zum Süden halte sie nicht zurück. Zu den Enden der Erde sage ich, lasst meine Söhne und Töchter aus der Fremde heimkehren. Alle sollen zurückkehren, die ich zu meiner Ehre geschaffen und ins Leben gerufen, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Das ist die Perspektive Gottes. Du bist nicht allein, weil Jesus bei dir ist im Alltag. Du bist nicht allein, weil du viele Geschwister an deiner Seite hast, Menschen, die Gott auch zusammengerufen hat. Er sammelt seine Leute aus allen Enden der Erde, nicht nur von Babylon, sondern aus allen Himmelsrichtungen. Mit Gott leben in dieser Situation bedeutet dann, ich bin dankbar, dass er mich befreit hat. Ich will lernen, in dieser Freiheit zu leben. Ich will lernen, in der Gemeinschaft, in die Gott mich gestellt hat, zu leben, weil ich das brauche, diese Gemeinschaft, um im Glauben zu wachsen. Ich möchte mein Leben nicht ausrichten auf Status, Besitz und Geld. Ich möchte Jesus gefallen. Mir ist nicht wichtig, was andere Menschen über mich denken. Mir ist wichtig, was Jesus über mich denkt. Gott ist bei dir, du bist nicht allein. Und ich hoffe, dass wir einander so zur Seite stehen können, dass wir hilfreich sind, wenn Menschen in einer Situation sind, wo sie sich allein fühlen. Dass wir sagen, wir stehen zusammen, wir sind Gottes Volk, das er aus allen Himmelsrichtungen zusammengerufen hat. Amen. Ich lade ein zu einem Moment des persönlichen Gebets.